Hallo und herzlich willkommen zu Ganz schön gesund, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Wir sind Alina und Laura und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten Folge.
Perfekt.
Ja, Aufnahme läuft.
Aufnahme läuft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Julia, bei uns im Podcast. Danke erstmal, dass du dich bereit erklärt hast, bei einem Interview von uns teilzunehmen. Wir freuen uns beide sehr.
Dankeschön, und ich freue mich auch.
Ich würde sagen, ich introduce dich einfach mal ein bisschen. Wir haben uns eigentlich über die sozialen Medien kennengelernt zum Thema Feminine Yoga, also quasi auch eine Art, wie man Yoga noch individueller gestalten kann. Und ja, ich fand den Ansatz total richtig, richtig cool eigentlich, weil man eben viel mehr damit verbindet als so diese typische Yoga-Praxis. Und vielleicht erzählst du auch noch mal kurz, was das genau bedeutet.
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich auf das Gespräch. Und genau, also dieses Feminine Yoga, vielleicht sage ich ganz kurz zwei, drei Worte zu meinem Hintergrund, einfach wie das alles kam. Also ich habe ursprünglich, wo ich meine erste Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe, so diese 200-Stunden-Ausbildung, das war damals noch im Ashtanga-Vinyasa-Style. Also für die Leute, die es vielleicht jetzt nicht kennen, Ashtanga, kurz erklärt, ist ein sehr, wie ich jetzt sagen würde, männlicher Yoga-Stil. Also es ist eine fixe Serie, wo man wirklich jeden Tag oder wann immer man halt Yoga praktiziert, macht man genau die gleiche Abfolge an Asanas. Und ich hatte auch dann gleichzeitig während dieser Zeit meine eigenen Hormonprobleme. Mir wurde eigentlich eine Unfruchtbarkeit diagnostiziert damals. Ich hätte kein Östrogen. Genau, und ich habe dann probiert, auf alternative Art und Weise dieses Hormonproblem in den Griff zu kriegen. Und interessanterweise wusste ich natürlich schon immer, ich liebe Yoga und Yoga ist sehr gesund und tut mir gut. Aber lange habe ich wie nicht so realisiert, ich könnte meine Yoga-Praxis auch wirklich spezifisch einsetzen, um meine Hormone zu unterstützen. Und ich habe dann auch über die sozialen Medien eine Yogaschule entdeckt, die in Australien ist, aber die vor allem Online-Training macht, und habe dann eben das gelesen, Feminine Yoga, auch Fertility Yoga, also spezifisch, um nochmal die Fruchtbarkeit anzusprechen. Und wie ich das gelesen habe, dass es eigentlich für uns Frauen wirklich Sinn macht, ein paar Dinge zu beachten in unserer Yoga-Praxis, da hat wirklich so jede Zelle in meinem Körper gesagt, ja, genau, das macht so viel Sinn. Yoga wurde ursprünglich, also so wie es viele heute praktizieren, dieses Hatha-Yoga, das wurde vor allem von Männern, für Männer erstellt oder kreiert, oder wie man das auch immer nennen möchte, ist entstanden. Und ja, und wir Frauen können einfach oder dürfen ein paar Dinge beachten, damit wir eben wirklich vollumfänglich von diesem Yoga profitieren können.
Ja, so schön. Ja, dann schließe ich vielleicht direkt mal eine Frage an. Und zwar, was ist denn so der größte Unterschied, würdest du sagen, beim Praktizieren von Männern und Frauen bei den Yoga-Asanas? Und ja, was ist der größte Unterschied deiner Meinung nach?
Ja, also ich glaube, der größte Unterschied liegt wirklich darin, dass wir schauen, wo wir stehen in unserem Zyklus, also sofern wir einen Zyklus haben. Es ist für uns, macht einen riesen Unterschied von unserer Energie, von uns auch das Verletzungsrisiko, ob wir gerade unsere Menstruation haben oder ob wir gerade um den Eisprung herum sind. Also in diesem Yoga-Ansatz schauen wir eigentlich vier verschiedene Phasen des weiblichen Zyklus an. Und es geht also wirklich darum, dass man eigentlich zuerst das vielleicht in der Theorie lernt, okay, was sind meine vier Phasen, wo befinde ich mich überhaupt? Viele Frauen wissen das ja auch gar nicht. Meistens wissen sie, ah, jetzt habe ich PMS, ah, dann kriege ich wahrscheinlich bald meine Tage. Und darum finde ich das sehr schön, auch einfach um zu lernen, um mehr über unseren Zyklus zu erfahren und mehr in Verbundenheit sein mit unserem Körper. Und also das heißt, es ist gar wirklich so das Gegenteil von dem, dass man jeden Tag das Gleiche übt.
Mhm. Und wie ich glaube, da ist
ja, genau. Und da ist ja auch dann das Ayurveda wirklich auch sehr schön, das Ayurveda-Yoga, Weil da geht es ja auch darum, dass man eigentlich schaut mehr auf den individuellen Körper oder wo man gerade steht. Und auch die verschiedenen Zyklusphasen sind ja auch im Ayurveda eingeteilt in das ein vorherrschendes Dosha.
Ja.
Und das ist beim Feminine Yoga eben auch so. Das ist das eine. Andererseits haben wir spezifische Meditationen, spezifische Yoga-Übungen, wo wir uns mit unserem Herzchakra oder einfach der Herzraum und mit unserem Bauch, der Gebärmutter oder unserem Unterleib oder für die sich mit Chakras auskennen, so das Wurzelchakra und das Sakralchakra, wir haben da nochmal einen spezifischen Fokus, um wirklich uns so mit unserer Mitte zu verbinden, mit unseren, ja, wir sagen so, unsere weiblichen Kraftzentren. Und das ist einfach auch für alle Frauen sehr gut, die viel am Schreibtisch sitzen, die eine kopflastige Arbeit haben. Und das sind wir ja ein Großteil der Frauen in unseren Ländern. Und genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann das Letzte, was ich noch sagen würde, ist wirklich so dieses Höre auf deinen Körper. Also dass man, und das würde ich eigentlich auch Männern empfehlen. Ja. Aber es ist einfach noch so für mich, und es ist vielleicht manchmal ein bisschen gefährlich, immer zu sagen, männlich und weiblich, maskulin, feminin, das kann man auch missverstehen. Also in dem Sinn meint man einfach, dass das Männliche ist so Struktur, ist etwas Fixes, und das Weibliche ist so mehr in das Fühlen, mehr Loslassen. Und ich arbeite ja eben, ein Teil von meiner Arbeit ist spezifisch mit Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und da sehe ich das eben sehr, wie die alles kontrollieren möchten, wie sie wie das extrem schwer fällt, loszulassen, zu vertrauen. Und das ist so wirklich daran, daran arbeite ich dann. Und das ist, ist nicht einfach. Ich glaube, das braucht wirklich auch Übung. Aber ist eben sehr schön zu sehen, wie man dann auch immer wirklich mehr lernen kann, den eigenen Körper zu spüren. Weil ich merke auch, das ist so etwas, was so leicht dahingesagt ist. Ja, tu halt nur das, was dir gut tut. Aber ich sehe bei meinen eigenen Schülern, das ist oftmals am Anfang einfach super schwierig, das überhaupt zu spüren.
Du arbeitest auf ganz vielen Ebenen, merke ich gerade schon. Also du arbeitest ja auf der Ebene der ganz wissenschaftlichen Ebene, sage ich mal, dass man den Frauen wirklich den eigenen Zyklus näher bringt, was wirklich für viele ja auch einfach ein totaler Lernprozess ist. Daneben auf der Yoga-Basis, und dann setzt du ja quasi noch einen oben drauf, dass du halt wirklich die Frauen wieder mehr in dieses Spüren bringst, aber mit Anleitung. Ne? Also das ist ja ein ganz schöner Ansatz.
Ja, genau. Und mir persönlich gefällt das auch sehr gut, wirklich dieses Wissenschaftliche, weil ich selber habe auch ein Studium absolviert und ich bin immer sehr interessiert, was gibt es für Studien, und ich mag das nicht so sehr, gerade in der Yoga-Welt gibt es ja ganz viele haarsträubende Behauptungen, und ich bin dann schon immer die gerade so denkt, ja, aber also, wer hat das denn gesagt und warum, auf was für einer Basis? Und von daher, das ist ein wichtiger Faktor für mich, und da ist es auch sehr schön, dass es auch mit Yoga immer mehr Studien gibt, wobei, ja, es ist halt, wer finanziert so eine Studie, wo es um Yoga geht, oder? Das ist natürlich schwierig, aber es gibt immer mehr. Und dann andererseits natürlich schon auch diese spirituelle Komponente reinzubringen, wo es jetzt, in dem Sinn keine wissenschaftlichen Belege gibt, aber wo es sehr viele Berichte einfach von Frauen gibt, was das alles für eine Auswirkung hat, wenn man eben beginnt, sich mit seinem Unterleib, mit der Gebärmutter, mit seiner Weiblichkeit mehr auseinanderzusetzen.
Ja, und es ist ja auch so super wichtig, genau diese beiden Ebenen halt zusammenzubringen, ne? Weil ich glaube, damit spricht man ja auch nochmal ganz viele unterschiedliche Menschen an. Also ja, super schön.
Ich finde auch, was du gesagt hast mit diesen, also Yoga ist nun mal was Spirituelles. Natürlich, für viele wirkt es ab und zu wie Hokus Pokus. Und es hat ja auch so ein bisschen die Behaftung bei Leuten, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Aber ich finde, wie du schon sagst, die Leute spüren das irgendwann nach einer gewissen Zeit. Die spüren eben am eigenen Körper den Benefit, den Yoga und Meditation haben können. Und das finde ich super, super schön, dass man sich dann eben natürlich auf so einer wissenschaftlichen Ebene das erklären möchte. Aber dass man trotzdem den Raum bietet, auch zu erfahren und nicht nur irgendwie sagt, okay, das ist jetzt auf jeden Fall richtig und das ist wissenschaftlich belegt, sondern wir haben auch eine Erfahrungswissenschaft im Endeffekt. Und der zweite Punkt, den ich richtig, richtig gut finde, ist, dass du sagst, eigentlich brauchen es nicht unbedingt nur Frauen, sondern auch Männer können gerne mal diese weichere Seite spüren, weil auch in unserer Gesellschaft ist ja das, also oft wird gesagt, okay, das Frauenbild ist falsch und es gibt auch starke Frauen, ja, aber es gibt auch weiche Männer. Und es gibt auch Männer, die einfach vielleicht mal oder im Alltag sehr, sehr stark sind und sehr viel Stärke zeigen müssen und beweisen müssen. Und deswegen umso wichtiger, auch mal eine Yoga-Praxis zu wählen, in der sie diese Stärke gehen lassen können und in dem eben Weichheit kommt, um neue Stärke zu sammeln. Das finde ich sehr, sehr, ein sehr guter Ansatz, ja.
Ja, absolut. Und ich finde das sehr spannend, was du gemeint hast mit der starken Frau. Und ich glaube eben, heutzutage ist immer noch sehr oft so, ja, absolut, es gibt starke Frauen, aber es bedeutet oftmals, dass wir unseren Zyklus völlig ignorieren. Wir müssen immer funktionieren, selbst eben, wenn wir unsere Periode haben, immer höher, schneller, besser, dieses Ding von Konkurrenz, von Ehrgeiz, sich durchbeißen. Und ich würde eben sagen, unsere Stärke liegt darin, dass wir uns auf unseren Körper besinnen und unsere Weiblichkeit ehren und damit, aber mit dem im Einklang absolut natürlich genau gleichwertig, genauso stark sind wie die Männer, aber in einem, also eine andere Definition von stark. Und ich nehme immer gerne dieses Beispiel, wie halt so viel fehlinterpretiert wurde, zum Beispiel mit dieser ganzen Menstruationsgeschichte, dass heutzutage zum Beispiel in Nepal die Mädchen und Frauen verbannt werden, diese Menstruationshütten, die zum Teil da drin sterben, weil sie sind unrein, weil sie sind eklig. Und das wurde eigentlich total missinterpretiert, weil es ursprünglich etwas Ehrenswertes war, weil früher in einigen Kulturen wurden die Frauen um Rat gefragt, menstruierende Frauen, weil man gesagt hat, sie sind dann mehr mit der Intuition, auch mit dem Universum, mit Gottheiten verbunden genau, und ich glaube, so wichtig, dass natürlich die ganze Frauenbewegung war, aber in manchen Orten, ja, ist es dann so rausgekommen, dass wir so funktionieren müssen wie die Männer, um eben zu beweisen, dass wir gleich gut sind. Und das, ja, ist sehr schwierig.
Und grundsätzlich sollte es im Leben ja nicht darum gehen, gut genug zu sein. Wir sind alle gut genug. Also, ne, das ist ja auch schon der falsche Ansatz im Endeffekt. Also, das, was du tust und das, was du lebst, solltest du immer in Leidenschaft leben, aber nicht, wenn es dich innerlich sterben lässt. Im Ende, also um das mal ganz ganz krass zu sagen. Ne? Mhm. Gut. Wo hast du aufgehört, Laura? Ich weiß es schon. Ja.
Alles gut. Es ist alles super. Mir ist gerade eine Sache tatsächlich noch aufgefallen, weil das passt so unglaublich schön zum Ayurveda. Als du gesagt hast, in manchen Kulturen ist es eben auch so gewesen, dass die Frauen um Rat gefragt werden, wenn sie geblutet haben. Und dieses verbunden mehr mit der spirituellen Ebene oder vielleicht auch mit der kreativen Kraft zum Beispiel. Im Ayurveda sagen wir, das symbolisiert unter anderem das Vata-Dosha. Und genau das Vata-Dosha herrscht während der Blutung quasi auch vor. Also da finden sich wieder so viele, also auf der ganzen Welt, wenn man danach Ausschau hält, es finden sich einfach wieder so viele Parallelen. Und das ist bei diesen ganzen Wissenschaften, diese, wie du ja gesagt hast, Alina, diese Erfahrungswissenschaften, das ist einfach so faszinierend zu sehen, dass überall diese Parallelen existieren. Also total schön, genau. Das wollte ich gerade nur nochmal aufgreifen. Ja.
Ja.
Genau. Ansonsten hattest du, ich glaube nämlich, das hat jetzt gerade auch gut gepasst, zur Schwangerschaft ja eben schon was gesagt, ne? Also im Sinne von, wie kann man denn die Fertilität steigern bei dem Feminine Yoga? Das fand ich gerade auch noch ganz spannend, den Punkt.
Ja, also soll ich da ein bisschen mehr ausholen, oder?
Gerne, oder?
Gerne. Ja, gerne.
Ja, also auch da gibt es diese wissenschaftliche und dann die spirituelle Komponente. Und bei der wissenschaftlichen Komponente ist sicher das Nummer eins Thema die Stressreduktion. Das ist ja auch was, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat und so, ja, dann zum Arzt geht, das ist das Erste, was man zu hören kriegt. Wie schaut's denn aus mit dem Stress? Und ich sage es Stressreduktion, aber natürlich, man kann den Stress nicht immer reduzieren, sondern es geht auch darum, dass man mit dem Yoga, wenn ich Yoga sage, meine ich die Körperübungen, die Meditationen, die Atemübungen, dass man mit dem Yoga einfach auch besser lernt, mit dem Stress umzugehen. Oder man hat verschiedene, so wie eine kleine Toolbox, wo man weiß, oh, ich fühle mich gerade total gestresst oder hab das Gedankenkarussell. Was kann ich denn jetzt tun, um mich wieder mehr zu erden? Das ist ein großer Punkt. Ein anderer großer Punkt, das habe ich vorhin auch schon angetönt, ist dieser Fokus auf die Körpermitte. Also, dass wir wirklich im Fertility Yoga dann spezifisch nochmals mehr schauen, haben wir Weichheit in unserem Bauch, haben wir Also wir machen viele dann Hüftöffner, sanfte Dehnung der Oberschenkelmuskulatur, des Beckens, die ganze Muskulatur, die mit dem Becken zusammenhängt quasi. So dass wirklich, dass man den Blutfluss, dass der Blutfluss gut fließen kann. Und sehr, sehr wertvoll für eben, wie gesagt, fast alle von uns. Wir sitzen einfach zu häufig und wir sind in unserem Kopf. Und wie kann dann die Energie in unserer Körpermitte gut fließen, oder wenn wir den ganzen Tag so geparkt sind, quasi auf einem Stuhl? Und genau, das ist dann wirklich auch ein wichtiger Punkt von diesem verschiedenen Yoga. Und die spirituelle Komponente, die geht dann eher so ein bisschen in die Verbindung. Und da ist das Fortified Yoga sehr eng auch mit der traditionellen chinesischen Medizin, wo man sagt, dass ein wichtiger Meridian, also ein wichtiger Energiekanal geht durch das Herz und durch den Unterleib. Und diese Energie muss fließen, damit man eben empfangen kann. Und da arbeiten wir sehr mit Wärme. Und das ist wirklich auch sehr interessant. Und ich glaube, soweit ich weiß, gibt es da auch keine Studien, aber sehr viele Erfahrungswerte von Frauen, die vielleicht gerade schon einen längeren unerfüllten Kinderwunsch haben, die sich überhaupt in der Meditation gar keine Wärme vorstellen können im Bauch. Die sagen, sie können sich gar nicht verbinden mit der Gebärmutter, sie spüren Kälte oder Dunkelheit, und da arbeiten wir dann wirklich mit verschiedenen Visualisierungen, wo wir uns goldenes Licht oder Wärme, oder wir stellen uns einen schönen Garten oder eine Blume vor in unserer Gebärmutter, um so dann die Verbindung auch so mit ein bisschen auf dieser spirituellen Ebene uns vorstellen können. Mhm. Also das sind so die wichtigsten Tools. Und was mir aber auch immer sehr wichtig ist zu erwähnen, es geht eigentlich im Fertility Yoga, oder zumindest so wie ich es anbiete, es geht mir überhaupt nicht darum, dass du möglichst schnell schwanger wirst oder dass ich das irgendwie anpreisen würde. Ich glaube, bei gewissen Frauen kann das passieren, aber es kommt natürlich sehr auf die Vorbedingungen der Frau an, und es ist auch, wie gesagt, etwas, das ich überhaupt nicht jetzt irgendwie behaupten möchte, sondern es geht wirklich mehr darum, kann ich in der Situation loslassen, kann ich wieder zurück ins Vertrauen kommen, weil der Kinderwunsch, das wird in dem restlichen Leben, das wird nicht die einzige Herausforderung sein, es kommen im Leben immer wieder vor Herausforderungen, dann vielleicht auch in der Schwangerschaft, wenn das Kind dann da ist, erst recht. Und dass man wie dann einfach so immer wieder bei diesen Herausforderungen zurückkommen kann zu diesen Tools, die einem wirklich das Yoga hier gibt, das finde ich extrem kraftvoll.
Hättest du, wenn wir jetzt eine Zuhörerin hätten, die sagt, oh, ich versuche schon so lange schwanger zu werden und es klappt einfach nicht, hättest du irgendwie eine Übung vielleicht, die sie täglich machen könnte, oder eine Meditation, die du empfehlen würdest, dass man was mit an die Hand geben könnte?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, oder nicht für das Wichtigste, also ein Zentrum ist wirklich so diese Herz-Bauch-Meditation. Ich weiß nicht, soll ich es kurz erklären? Sollen wir es zusammen machen? Oder?
Also erklär's total gerne, ja.
Man kann es lang, man kann es wirklich eine halbe Stunde machen, oder man kann es ein, zwei Minuten machen am Morgen, wenn man, bevor man aufsteht, oder am Abend, bevor man ins Bett geht. Und zwar legt man einfach eine Hand, legt man auf die Brust, die andere Hand legt man auf den Unterleib, und dann stellt man sich vor wie ein goldenes Licht, oder man kann sich einen goldenen Fluss vorstellen, oder goldene Regentropfen, die vom Herz in den Bauch fließen. Und dann stellt man sich vor, wie dieses goldene Licht mehr und mehr im Unterleib ankommt, die Gebärmutter ausfüllt, die Eierstöcke, die Eileiter, das ganze Gewebe. Und diese Wärme, das ist natürlich dann, das symbolisiert quasi die Verbindung und dann auch die Weichheit. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, wir sind alle plus minus gleich alt, also gleich aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei mir war das so, ich habe überhaupt nie eine positive Verbindung zu meinem Unterleib hergestellt. Also man ist halt ein Teenager, dann kriegt man die Tage, schämt sich so ein bisschen, mit den Eltern wird so, ja, also das Wichtigste wird mit der Mama irgendwie besprochen, und dann ist es eigentlich kein Thema mehr. Also man verbindet sich eigentlich nie positiv mit dem Unterleib. Und dann kommt ihr, und man wird im Gegenteil, es geht ja eigentlich immer darum, bloß nicht ungewollt schwanger werden, oder jahrelang, sei es mit der Pille oder ja, mit was auch immer, aber es ist immer so diese, oh mein Gott, das wäre das irgendwie worst case, wenn man ungewollt schwanger wird. Und dann will man schwanger werden und es klappt nicht. Und dann oftmals beginnt erst diese Verbindung zum Unterleib, aber dann auf eine negative Art, dass man eben denkt, warum was ist denn falsch mit dir? Warum machst du nicht das, was ich von dir will? Man hat vielleicht jahrelang enge Hosen getragen. Ich habe viel Ballett gemacht. Ich habe immer den Bauch eingezogen, weil ich habe auch manchmal so Kommentare gekriegt, so zieh mal deinen Bauch ein. Und all das, glaube ich, führt einfach dazu, dass wir wirklich diese Verbindung zu unserem Unterleib nicht mehr haben. Und darum ist das wirklich so eines der Kerndinge im Fertility Yoga oder im Feminine Yoga, diese Verbindung wieder herzustellen mit dem Unterleib.
Das ist total schön.
Richtig schön, ja. Mhm. Richtig cool. Wir haben eben auch schon den Zyklus angesprochen. Also vor allen Dingen auch ayurvedischerseits, dass eben die Blutung ja als Vata-Zeit angesehen wird. Was würdest du denn sagen, worauf sollte man im Yoga achten hinsichtlich der Zyklusphasen?
Ja, also ich kann einfach mal so ganz grob drauf reingehen, weil sonst könnte ich jetzt 3 Stunden reden. Das ist auch so ein Workshop, den ich anbiete, Learn to Love Your Cycle, und der geht wirklich mehrere Stunden, von daher. Aber eigentlich ganz grob, und das, ich glaube, das ist auch mit dem Ayurveda, ist es wirklich im Einklang, also die Menstruation ist Vata, das heißt, man ist so, man muss sich erden, oder es tut einem alles gut, was einem erdet. Und beim Yoga heißt das, also man kann mit gutem Gewissen auch mal gar nichts machen, vielleicht vor allem am ersten und zweiten Tag, wenn die Blut am stärksten ist. Oder man kann natürlich eine Meditation machen, eine erdende Meditation. Ganz wunderschön finde ich die Apana-Atmung. Das ist so, mit der Einatmung stellst du dir vor, die Luft kommt von oben in den Bauch, und mit der Ausatmung atmest du nach unten in die Erde. Oder wenn man ein paar Yoga-Übungen machen könnte, gibt es natürlich ganz sanfte Übungen. Da unterstützen wir uns dann wirklich mit Kissen. Wir machen ganz, ganz sanfte Hüftöffner, einfach so, damit dass die Gebärmutter ihre Arbeit gut machen kann. Wir vermeiden absolut jegliche Übungen, wo man den Bauch anziehen muss. Also die Gebärmutter, die arbeitet schon genug, da muss man nicht noch so diese Bauchmuskeln aktivieren. Und dann, je weiter man dann fortschreitet Richtung Eisprung, desto mehr, also vor allem, wenn dann die Blutung aufgehört hat bis zum Eisprung, das ist so ein bisschen diese Phase da, so diese unbeschwerte Phase, würde ich mal sagen. Viele von uns haben wieder mehr Energie, und da kann man auch ohne Probleme, wenn man Lust hat, in die klassische Hatha-Yoga-Stunde gehen. Man kann auch ein Power-Yoga machen, wenn das Spaß macht. Man könnte auch, wenn man Ashtanga mag, dann wäre das am ehesten jetzt so diese Zeit. Und um den Eisprung herum, wir im Feminine-Yoga, wir unterstützen den Eisprung. Das ist so der Höhepunkt von unserer Weiblichkeit, wenn man das so sagen will. Und wir unterstützen das mit einer weiblichen Yoga-Praxis im Sinn von viele kreisende Bewegungen, Kreise, Kreise im Oberkörper, Herzöffner, und um so wirklich diese Energie des Sommers, wie man auch sagt, so dieser innere Sommer, diese Eisprungphase, kann man da wunderschön auch ein bisschen zelebrieren, würde ich sagen. Und dann, sobald der Eisprung vorbei ist, sinken dann ja die Hormone relativ schnell wieder ab. Also das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt.
Ja.
Und einfach um zu sagen, dass dann die Positionen werden dann eher wieder ruhiger. Also man geht dann wieder ein bisschen weg von diesem dynamischen Vinyasa-Flow, geht wieder mehr in die Stille, macht viele Rückbeugen. Da gibt es Anzeichen dafür, dass Rückbeugen einerseits sehr gegen gewisse PMS-Symptome helfen können, unterstützen können. Also Umkehrhaltungen, nicht Rückbeugen, Umkehrhaltungen, Entschuldigung, also Umkehrhaltungen wie zum Beispiel die Schulterbrücke, oder einfach die Beine hochlegen, Schulterstand, wenn man das machen möchte. Genau. Ja, also es ist wie so ganz grob gesagt, es ist wie so eine Kurve. Sehr langsam und restaurativ, wenn man die Menstruation hat, dann geht die Energie nach oben mit dem Eisprung, und dann geht sie langsam wieder nach unten.
Mhm. Ja, und es ist ja auch von Frau zu Frau tatsächlich unterschiedlich, ne? Also gerade so, ich sag mal, die PMS-Tage, das kann ja wirklich von Extremfällen 1,5 Wochen bis zu, man merkt es gar nicht, oder halt auch wirklich nur 1-2 Tage sein, ne? Das kann man wahrscheinlich auch sehr, sehr gut nochmal dann natürlich individualisieren, immer je nachdem, wie sich die Frau auch fühlt, ne?
Ja, genau, das ist natürlich der Vorteil, wenn man wirklich privat 1:1 arbeitet, da kann man noch viel detaillierter drauf eingehen. Und wie schon am Anfang erwähnt, für mich ist das Beste, wenn jede Frau auf ihren Körper hört. Und ich meine, wenn eine Frau sich am zweiten Tag ihrer Periode super energetisch fühlt. Also mein, wer bin ich, ihr zu sagen, nein, du darfst jetzt das nicht machen. Also grundsätzlich, ich finde, Theorien sind immer super am Anfang, vor allem, wenn man vielleicht noch neu ist, wenn man eben, was bedeutet das jetzt, auf meinen Körper zu hören. Aber je länger dann, dass man das macht, desto freier kann man auch wieder werden von all diesen Regeln. Also ich finde, ja, das sollte man echt undogmatisch sich anschauen und wirklich individuell. Und das ist halt so ein bisschen die Krux, was mache ich jetzt mit einem Gruppenkurs? Und ich persönlich mache dann halt immer so, sicherheitshalber fokussiere ich mich eher auf ruhige Übungen, auf Stressreduktion, weil wer kann in unserer Gesellschaft nicht Stressreduktion gebrauchen? Von da liegt man quasi nie falsch.
Ja, das ist auch... auch schön, also du hast eben ja mit dem Eisprung auch nochmal angesprochen, dass da die Rückbeugen dann reinkommen. Und im Ayurveda-Yoga ist es so, dass die Rückbeugen kühlend wirken. Und der Eisprung ist ja eine Phase, wo Pitta sehr hoch ist. Also auch das passt wieder ganz gut übereinander. Also das finde ich immer sehr schön zu sehen.
Spannend, ja. Ja, da ist mir auf jeden Fall auch gerade, was du noch gesagt hast, das Herz aufgegangen, als du gesagt hast, ne, weil genauso sehe ich es im Ayurveda auch und Alina wird mir bestimmt zustimmen, dieses ganze riesige Regelwerk in Anführungsstrichen, was man hat, ist halt wirklich unfassbar sinnvoll für den Anfang. Es ist unfassbar sinnvoll, um wieder zu lernen, wo ist meine eigene Intuition geblieben, wie fühlt sich das zu der und der Phase alles an, also wo sind da die Unterstützungen, die ich mir daraus ableiten kann und dann aber wirklich irgendwann zu gucken, okay, jetzt löse ich mich nochmal von allem und gucke, wie ist es für mich individuell, weil ne, chronobiologisch unsere Zyklen können sich eben auch einfach verändern. Also ne, es ist bei jedem auch einfach ein bisschen unterschiedlich. Also da ist mir das Herz gerade aufgegangen, als du es gesagt hast.
Das ist auch wirklich immer, wenn mich jemand fragt, so ja, wie ist das mit der Konstitutionsanalyse? Und dann, klar, gerade für den Anfang ist es super, super cool zu wissen, was für Doshas in dir wirken. Und aber im Endeffekt sind das alles nur Tipps für den Anfang, um dir zu zeigen oder um dich zurückzubringen zu deiner Intuition und um zu zeigen, dass du eigentlich das alles schon in dir trägst und dieses Wissen wieder freizugeben und weg von diesen starren Empfehlungen wie, ach, weiß ich nicht, Low Carb oder High Protein und was weiß ich nicht noch alles, hin zu, was tut mir denn wirklich gut und wieder in mich hineinspüren und die Verbindung zu meinem Körper wiederherstellen.
Ja, absolut.
Super. Schön.
Ja.
Okay. Du hast jetzt schon ein bisschen die Periode auch angesprochen. Was würdest du denn sagen, was sollte man auf gar keinen, also so drei Übungen, die du auf gar keinen Fall während der Periode, während der Menstruation anwenden solltest?
Also ich denke, das Wichtigste ist wirklich, sind Umkehrhaltungen, die man vor allem während der stärksten, also so die meisten Frauen bluten ja am stärksten so Tag 1 oder Tag 2. Und da würde ich wirklich auf Umkehrhaltungen verzichten. Und witzigerweise habe ich vor kurzem, oder nicht vor kurzem, aber wo ich diesen Ashtanga-Yoga noch gemacht habe, dachte ich so, wer sagt jetzt das? Warum soll man das nicht machen? Ich kann das doch genauso gut machen. Ich fühle mich ja super während meiner Menstruation. Und in der Zwischenzeit bin ich wirklich aber auch davon weggekommen. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Also zum einen kann man sagen, dass eben dieses Apana vorherrscht während der Menstruation, also dass diese nach unten fließende Energie und das ist schön, wenn man das unterstützt und nicht quasi dann das Ganze noch umkehrt. Ja, genau. Und auch wirklich auch einfach aus einem anatomischen Grund, weil eigentlich bei sämtlichen Umkehrhaltungen, gut, außer vielleicht man ist ganz entspannt so in diesem Viparita Karani, aber normalerweise muss man da die Bauchmuskulatur wirklich auch anspannen und das wollen wir vermeiden während der Menstruation. Und wenn wir diese Übungen machen, ohne dass wir den Bauch anspannen, dann kann das, kann unser Rücken das einfach abkriegen und das kann dann auch zu Verletzungen führen. Also, genau, ich würde wirklich sagen, jegliche Umkehrhaltungen, also Kopfstand, Handstand, diese Dinge, herabschauender Hund, vielleicht auch nicht unbedingt, sondern ersten zwei Tagen, wenn es jetzt nur kurz ist, wenn man das Gefühl hat, es tut gut, ein paar Sekunden so die Beine austreten im herabschauenden Hund, dann, dann kann man das machen. Und ansonsten halt wirklich auch so diese, wenn man jetzt an Vinyasa-Yoga denkt, diese Übungen, wo man sich sehr schnell bewegt, Sonnengrüße, die sehr aktivierend wirken, das würde ich wirklich auch darauf verzichten. Und auch wenn die Frau sagt, ja, aber eben mir geht's ja super während der Menstruation, ich würde ihr einfach empfehlen, das mal auszuprobieren, 2-3 Monate lang einfach während der Periode einen Gang zurückzuschalten, weil selbst wenn man sich super fühlt, wir sind häufig eben, wir haben alle so viel zu tun, wir haben so viele To-Do-Listen, dann würde ich einfach empfehlen, nimm doch das mal so als Geschenk, nimm deine Periode als Geschenk, als Erlaubnis an dich selber, dass du mal ein bisschen einen Gang runterschaltest, den Ehrgeiz mal weglässt, jetzt auch eben auf das Workout oder auf das Yoga bezogen. Und wieso? Meine Lehrerin sagt immer, und ich finde das so schön, es ist wie, unser Körper hat eine eingebaute Self-Care-Erinnerung quasi. Wir müssen uns gar keine Erinnerung aufs Handy tun, so ich, jetzt muss ich mal weniger tun.
Ja, Julia, hast du, weil wir jetzt so langsam mit der Zeit am Ende sind, hast du vielleicht noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest, was dir besonders geholfen hat oder ja, worauf du sie aufmerksam machen möchtest?
Ja, ich glaube wirklich, dass wenn man hier Lust hat, tiefer zu tauchen, sich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen, dass man anfängt, den aufzuschreiben, wo man sich im Zyklus befindet und wie es einem geht. Also wenn du das jetzt hörst und du weißt gerade, hast keine Ahnung, wo du dich im Zyklus befindest, dann warte einfach, bis du das nächste Mal deine Tage hast. Und der erste Tag von deiner Blutung, das ist der erste Zyklustag. Und dann ist meine Empfehlung einfach, in einem Notizbüchlein oder im Handy sich aufzuschreiben. Und das muss kein Roman, keine halbstündige Journaling-Aufgabe sein, sondern einfach 1-2 Minuten, ein paar Bullet-Points oder 1-2 Sätze. Wie ist meine Energie heute? Wie fühle ich mich? Wie ist meine emotionale Stimmung? Habe ich körperliche Symptome? Und dann das mal zu beobachten über 2-3 Monate. Und dann merkt man nämlich sehr wahrscheinlich schon eine gewisse Regelmäßigkeit, wann man sich wie fühlt. Und wenn man das mit dem Yoga unterstützen möchte, dann wahrscheinlich ist es einfachste, wenn man mal auf meinem YouTube-Kanal habe ich so verschiedene Yoga-Flows für die verschiedenen Zyklusphasen, wenn man da Lust hat, das mal auszuprobieren. Oder ansonsten, wenn man das Gefühl hat, nee, ich weiß eh schon, intuitiv habe ich das Gefühl, ich kann auf meinen Körper hören, dass man das dann auf jeden Fall tut und nicht denkt, nee, ich habe jetzt Zeit für diese Vinyasa-Stunde und ich quäle mich jetzt dadurch, auch wenn ich mich eigentlich überhaupt nicht so fühle. Also, dass man sich da wirklich die Erlaubnis gibt, auch mal einen Gang zurückzuschalten.
Ja, so schön und so wichtig, ja. Klasse. Wir verlinken auf jeden Fall auch deine ganzen Seiten, dass die Leute da direkt drauf zugreifen können.
Genau. Es gibt tatsächlich auch so Apps, wo man das ganz gut machen kann. Also ich mache das selber mit Clue. Ah, super. Und da kann man, also da sind schon so ein paar vorgefertigte Sachen auch, aber man kann auch eigene Sachen noch mit eingeben. Das finde ich auch super easy, weil dann das Handy hast du eh irgendwie immer parat und dann vergisst man es auch nicht.
Ja, super, genau, stimmt.
Ja, dann sind wir soweit am Ende, liebe Julia. Danke nochmal für deine Zeit. Das war richtig, richtig spannend. Und ich glaube, dass das wirklich auch vielen geholfen haben wird. Und freue mich schon auf die Veröffentlichung.
Super, vielen Dank an euch, dass ich hier sein durfte.
Ja, danke auch von mir. War wirklich toll, danke.
Tschüss.